Domradio weltweit.
Ich begrüße Sie zu Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Die einen sprechen von Makedonien, die anderen von Mazedonien. Beide meinen dasselbe, nämlich das Land auf dem Balkan, ehemalig eine jugoslawische Teilrepublik, die 1991 dann unabhängig wurde. Dieses Land stellen wir Ihnen in den kommenden 2 Stunden zusammen mit Renovabis vor. Wir erklären Ihnen, wie Priester in dem Land arbeiten und was Renovabis in Macke bzw. Mazedonien bewirkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Wir stellen Ihnen heute das Land Mazedonien vor, denn das kommende Heft Ost-West-Perspektiven, kurz OWEP, das von Renovabis herausgegeben wird, unter anderem, das beschäftigt sich mit diesem Balkanland. Mazedonien oder sagt man besser Makedonien, das klären wir gleich mit Renovabis, das sich auch in diesem Land, in dem die Katholiken deutlich in der Diaspora sind, engagiert. Ich begrüße jetzt Dr. Monika Kleck im Studio. Sie ist unter anderem Länderreferentin für Mazedonien bei Renovabis. Guten Tag, Frau Dr. Kleck.
Guten Tag.
Mazedonien oder Makedonien, was ist korrekt?
Ich nenne es Mazedonien in der dortigen Sprache, Republika Makedonia, ganz offiziell die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. Das ist wirklich eine schwierige Frage, da es ja immer noch den offiziellen Namensstreit zwischen, wie ich es nenne, Mazedonien und Griechenland gibt.
Also man kann sowohl als ob sagen.
Ich würde im Deutschen eigentlich Mazedonien sagen.
Okay, da bleiben wir dabei. Ich habe eben bereits erzählt und Sie haben es auch erwähnt, dass Mazedonien eine jugoslawische Teilrepublik war und seit 1991 unabhängig ist. Wie lief denn die Abspaltung von Restjugoslawien? War die einigermaßen konfliktfrei damals?
Im Gegensatz zu den anderen Ländern hat es Mazedonien tatsächlich geschafft, sich mehr oder weniger konfliktfrei zu lösen. Mhm. Sie sind aber nicht ganz unbeschadet davon gekommen, da sich die Konflikte in den anderen Ländern doch auch immer wieder auf Mazedonien ausgewirkt haben. Mhm. So hat Mazedonien sehr viele Flüchtlinge während des Kosovo-Krieges aufgenommen, da es ja auch in Mazedonien eine große albanische Minderheit gibt und so sind viele der Kosovo-Albaner nach Mazedonien geflohen. Mhm. So gab es dann im Jahr 2001 einige Konflikte zwischen Mazedoniern und Albanern in Mazedonien. Also so diese Auseinandersetzungen haben eben doch auch ihre Spuren hinterlassen.
Wie hat sich denn dieses Land eigentlich seit der Unabhängigkeit entwickeln können? Vielleicht sogar im Vergleich mit anderen jugoslawischen oder besser gesagt ehemalig jugoslawischen Staaten?
Also es ist so, dass in den ersten Jahren hat sich das Land wirklich überraschend gut entwickelt. Sie hatten damals auch einen sehr offenen, liberalen Präsidenten, der leider dann 2002, glaube ich, war das, mit dem Flugzeug abgestürzt und gestorben ist. Mhm. Der hatte es aber auch, ihm ist es noch mit zu verdanken, dass praktisch Mazedonien seit Dezember 2005 schon Beitrittskandidat der EU ist. Dann leider hat sich danach nicht mehr sehr viel geändert an diesem Status, weil es immer noch diesen ungelösten Namensstreit mit Griechenland gibt und in den letzten Jahren auch die Entwicklung des Landes nicht mehr so vorbildlich ist. Also auch dort hat sich so die Parteipolitik ihren eigenen Raum geschaffen und es wird oft nicht mehr so sehr wirklich auf das Gemeinwohl geschaut, sondern eher auf das Parteiwohl. Es haben sich nach den Auseinandersetzungen 2001 gab es das sogenannte Ohrid-Abkommen, mhm, nachdem dann auch zwischen Mazedoniern und Albanern bestimmte Regeln des Miteinanders vereinbart wurden. Das hat recht lange gut geklappt, aber in den letzten Jahren gab es auch da wieder Auseinandersetzungen, auch da wieder Konflikte, mhm, nicht bewaffnet, aber schon in den Diskussionen. Und wirtschaftlich merkt man natürlich die Wirtschaftskrise seit 2009 auch in diesem Land. Also man kann wirklich sagen, in Osteuropa insgesamt ist die Wirtschaftskrise wesentlich stärker zu merken als jetzt in Deutschland.
2/3 der mazedonischen Bevölkerung ist, was die Religion betrifft, mazedonisch orthodox. Die Katholiken deutlich in der Diaspora. Welche Rolle spielen die katholischen Christen?
Ja, die katholischen Christen sind auch nicht über das ganze Land verteilt. Es sind insgesamt nur ca. 20.000. Davon sind die meisten auch noch griechisch-katholisch. Und es ist so, dass es kleine Einheiten sind, die versuchen erstmal sich selber als Gemeinde zu finden und die sich darüber im Klaren sind, dass sie in einer Diaspora-Situation sind und von daher schon immer wieder versuchen, Brücken zu bauen. Also wir unterstützen auch immer wieder Jugendfreizeiten, Aktivitäten der Fokolar-Bewegungen, Aktivitäten einzelner Pfarreien in diesem Bereich der Ökumene, in dem das Jugendliche zusammen eine Freizeit machen, das Jugendliche zusammen etwas über Glaube und Spiritualität lernen, dass sich Menschen über die gesellschaftliche Situation auseinandersetzen. Das sind bisher noch keine flächendeckenden Ansätze, sondern ganz kleine Ansätze. Aber dort, wo es gemacht wird, da funktioniert das eigentlich ganz gut.
Sie selbst waren schon mal in Mazedonien?
Ja, mehrmals inzwischen.
Okay, was würden Sie sagen, was ist besonders empfehlenswert, wenn man als Tourist mal da hinschaut in dieses Land?
Also ich denke, Skopje als Hauptstadt ist natürlich interessant, weil man dort sehr viel der Geschichte sieht. Es gibt so ein altes, kleines türkisches Viertel dort noch. Es gibt die große Burg oben auf dem Berg. Leider hat die jetzige Regierung dort auch ziemlich geprotzt und versucht, Mazedonien als Mazedonien darzustellen gegenüber Griechenland und lauter große Skulpturen aufgestellt. Die sind nicht so wunderschön. Was ich nochmal sehr schön und empfehlenswert wirklich finde, ist der Ochridsee. Also ein sehr alter See, der auch noch sehr natürlich ist. Und die Stadt Ohrid an dem See gilt so als eine Stadt mit den meisten Kirchen auf einem ganz kleinen Gebiet. Man sagt, da kann man jeden Tag in eine andere Kirche gehen während des Jahres. Und es ist keine so große Stadt wie Rom. Also das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also Ohrid kann ich wärmstens empfehlen für Touristen.
Sie haben eben diese Skulpturen angesprochen. Wir werden nachher noch mit Professor Brunnbauer, einem Historiker der Universität Regensburg, über dieses Bauprojekt in Skopje sprechen. Nämlich Skopje 2014, sehr umstritten, dieses Bauprojekt. Und dazu gehören auch diese Skulpturen. Abschließende Frage, was konkret macht Renovabis in diesem Land?
Renovabis unterstützt die katholische Kirche dort, unterstützt verschiedenste Initiativen im sozialen Bereich. Dazu gehört zum Beispiel der Jesuitenflüchtlingsdienst, die mit Flüchtlingen aus aller Welt, die in Mazedonien stranden, beziehungsweise über Mazedonien auf der sogenannten Balkanroute weiter gen Westen gehen wollen. Der Jesuitenflüchtlingsdienst berät diese Leute, er unterstützt sie mit medizinischer, mit sozialer, teilweise auch mit materieller Hilfe oder auch mit verschiedenen Kursen. Oder aber wir unterstützen in Ohrid auch ein kleines Behindertenzentrum. Das ist auch noch in Mazedonien teilweise so, dass gerade auch erwachsene Behinderte sehr stark, ja, nicht mehr weggesperrt, aber doch versteckt werden, dass man sie kaum in der Öffentlichkeit sieht, dass es auch keine Schulen, keine Arbeitsstellen dafür gibt, zumindest nicht, wenn man außerhalb von Skopje ist. Und hier wird in Ohrid ein kleines Zentrum, gibt es dort eine Tagesbetreuung, wo sie ein bisschen Schule nachholen können, soweit sie mental dazu in der Lage sind, wo es Beschäftigungsangebote gibt, sie auch ihre Sachen ein bisschen verkaufen, wo sie ihren Tag verbringen können, wo sie Physiotherapie bekommen und vieles anderes mehr. Und auch da, das ist interessant, arbeiten eben teilweise sowohl der katholische als auch der orthodoxe Priester mit. Also sie treffen sich in diesem Projekt.
Ein ökumenisches Projekt. Eine Reise durch Mazedonien mit Dr. Monika Kleck. Sie ist Länderreferentin unter anderem für dieses Land bei Renovabis. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Kleck. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir blicken gemeinsam mit Renovabis nach Mazedonien und schauen auch, wie es dort den katholischen Christen und den unierten Christen geht. Sie sind dort in der Diaspora, die Katholiken. Ich begrüße den Bischof von Skopje, Bischof Kiro Stojanov, jetzt am Telefon. Er ist mir aus Skopje zugeschaltet. Guten Tag, Herr Bischof.
Guten Tag und grüß Gott.
Herr Bischof, Sie sind römisch-katholischer Bischof und Sie sind auch katholischer Bischof nach byzantinischem Ritus. Wie geht das?
Solche Beispiele sind sehr selten in der Kirche, aber wir wissen, dass der Leib Christi in ein ist und in die Kirche ist eine. Die eine und die Kirche ist eine. Die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Dies macht uns alle in Mazedonien bewusst, dass wir zur großen Familie gehören, nämlich der katholischen Kirche. Und von das macht mich auch spirituell so reich und beide Traditionen der katholischen Kirche, also ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne zu arbeiten in beide Riten.
Mhm.
Trotz der unterschiedlichen Riten, wir bekennen den gleichen Glauben an den auferstandenen Christus. Daher fühlen wir uns als ein Leib. Hier in Mazedonien bevorzugen wir nur über die katholische Kirche zu sprechen, weil die Gläubigen von beiden Riten sich so fühlen, also Mitglieder an einem Leib der Kirche. Hier möchte ich noch die ausgezeichnete Zusammenarbeit und Einheit unter den Priestern, den Diözesen Skopje und Apostolischen Exarchat in Mazedonien, sowie die zahlreichen gemeinsamen Veranstaltungen der Gläubigen zu betonen.
Herr Bischof, die Katholiken sind ja in Ihrem Land, also in Mazedonien, in der Diaspora, also in der deutlichen Minderheit. Welches Ansehen haben Sie denn in der Bevölkerung?
Ja, das stimmt. Wir sind eine kleine Kirche, beziehungsweise nach der Zahl der Gläubigen gegenüber Mitgliedern des mazedonisch-orthodoxen Kirche, Erzbistum Ohrid und islamische Glaubensgemeinschaft sind wir in Diaspora. Aber wir sind auch eine Gemeinschaft, die in diesem Moment in einer religiösen Hochblüte lebt. Obwohl die Katholiken in Mazedonien eine Diaspora-Kirche sind, die katholische Kirche genießt großes Ansehen und Autorität in der Bevölkerung. Der Beitrag der katholischen Kirche für das Wohl der Gesellschaft ist offensichtlich. Dies ist der Frucht von der glaubwürdigen Verkündigung des Evangeliums, der Konstruktivität und die Zusammenarbeit mit anderen Religionsgemeinschaften und Institutionen zum Nutzen der ganzen Gesellschaft.
Sie haben eben andere Religionsgemeinschaften genannt. Die orthodoxen Christen sind ja auch Christen. Gibt es irgendeine Form der Zusammenarbeit mit der mazedonisch-orthodoxen Kirche?
Ja, die katholische Kirche in Mazedonien bemüht sich sehr viel über die ökumenische Zusammenarbeit sowie mit der dominierenden mazedonisch-orthodoxen Kirche, als auch mit anderen Religionsgemeinschaften in Mazedonien. Wir veranstalten eine Reihe von Treffen mit den Vertretern der Kirche und Religionsgemeinschaften in Mazedonien. Gemeinsame Initiativen zum Gunsten der Gesellschaft, Arbeitsgruppen und so weiter. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit der mazedonisch-orthodoxen Kirche, Erzbistum Ohrid als Beispiel, möchte ich die Novene für die Einheit der Christen erwähnen, die jedes Jahr im Januar stattfindet. Dabei ist auch die evangelische Kirche aktiv vertreten. Hier möchte ich noch die gegenseitigen Besuche von dem Oberhaupt der orthodoxen Kirche und mit Vertretern anderer Religionsgemeinschaften erwähnen. Wir haben auch mit der mazedonisch-orthodoxen Kirche Erzbistum Ohrid in Ohrid ein gemeinsames Projekt für die Behinderten. Jedes Jahr organisiert die katholische Kirche einen Sommercamp für Jugendliche, an dem auch Jugendliche aus anderen Religionsgemeinschaften teilnehmen.
Mit welchen Problemen haben Sie denn in Ihrem Bistum zu kämpfen und wie lösen Sie diese?
Wir sind uns bewusst für die großen globalen Veränderungen und Herausforderungen für die Kirche. Davon ist auch nicht die Kirche in Mazedonien verschont. Von diesen Veränderungen in besonderer Weise sind die Familien betroffen. Daher das Jahr 2014 hat die Kirche in Mazedonien den Familien gewidmet. In die pastorale Arbeit haben wir einen besonderen Akzent auf die Familien im Kontext der neuen Evangelisation gesetzt. Die zahlreichen Aktivitäten sowie die sichtbaren Früchte von der pastoralen Arbeit mit Familien im 2014 hat uns aufgefordert, auch das Jahr 2015 wieder den Familien zu widmen. Als Diaspora-Kirche haben wir immer Bedarf von Fachleuten bzw. Bildung und Weiterbildung für bestimmte Gebiete, die für das Leben der Kirche sehr wichtig sind.
Herr Bischof, an den Schulen in Mazedonien gibt es keinen Religionsunterricht. Wie lernen denn die Kinder die Religionen kennen, wenn es keinen Religionsunterricht gibt?
Ja, leider, der Religionsunterricht ist nicht Teil des mazedonischen Bildungssystems. Trotzdem hält die katholische Kirche in Mazedonien regelmäßig seit Jahrzehnten Religionsunterricht in den kirchlichen Räumen für Kinder und Jugendliche. Oft, besonders in den neuen Pfarreien und Filialen, haben wir Mangel an Räumen für den Religionsunterricht. Um einen Religionsunterricht zu ermöglichen, sind wir oft gezwungen, mit den Räumen zu improvisieren. Wir haben Mangel an Räumen für Religionsunterricht, aber auch von neuer Kirchen. In der Seelsorge besteht ein großer Bedarf an einem größeren sozialen Engagement. Die große Zahl der sozial benachteiligten Menschen verlangt von uns Eröffnung von Kirchen für die armen Menschen, Kindergärten, Heimstätten, für alte Leute. Doch mit unseren bescheidenen finanziellen Möglichkeiten können wir nur bescheiden auf ihre Bedürfnisse reagieren.
Und deswegen gibt es auch Renovabis und ich denke mal, Renovabis unterstützt Sie auch. Ist das korrekt?
Ja, das stimmt. Die Unterstützung von Renovabis, aber auch von Kirche in Not sowie andere Wohltätigkeitsorganisationen, auch Erzbistum Köln, sind von großer Bedeutung für die Kirche in Mazedonien. Von hier auch aus möchte ich unsere große Dankbarkeit für die Unterstützung zum Ausdruck bringen.
Sagt der Bischof von Skopje, nämlich Bischof Kiro Stojanov, der in Mazedonien lebt und wohnt und dort arbeitet. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Bischof, für das nette Gespräch. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Wir sprechen über Mazedonien und beleuchten gleich den interreligiösen Dialog in einem Land, das sowohl vom orthodoxen Christentum als auch vom Islam geprägt ist. Und gleich gibt's die Nachrichten aus Mittel- und Osteuropa. Am Mikrofon ist Bernd Knopp. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. 70 Jahre nach der Befreiung. Auschwitz, ein Lernort für den Frieden.
Freising Oschwemschim. Am 27. Januar hat sich der Auschwitz-Gedenktag, der Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers im Jahr 1945, zum 70. Mal gejährt. Insgesamt wurden allein in diesem Lager etwa 1,5 Millionen Menschen umgebracht, vor allem Juden. Renovabis fördert hier seit 1998 das Zentrum für Dialog und Gebet. Es lädt zur Besinnung, Begegnung, Lernen und Gebet ein. Das Zentrum soll helfen, die Opfer zu ehren und eine Welt des gegenseitigen Respekts, der Versöhnung und des Friedens zu gestalten. Pfarrer Manfred Deseler aus dem Bistum Aachen, Seelsorger der Deutschen Bischofskonferenz am Zentrum für Dialog und Gebet, erklärte, dass sich die Erinnerungskultur verändere und dass dieser Ort mittlerweile zu einem internationalen Lernort für den Frieden geworden sei. Es gelinge zwar noch, dass fast jede Gruppe, die hier einen Studienaufenthalt verbringe, mit einem ehemaligen Häftling sprechen könne, viel wichtiger als der sachliche Zeugenbericht sei indes bei diesen Begegnungen aber die menschliche Dimension, oft in großer Betroffenheit, aber stets beseelt vom Wunsch, gut miteinander leben zu können. Ein Interview mit Pfarrer Deseler ist auf www.renovabis.de nachzulesen.
Barbarischer Akt. Ukrainische Kirche gegen Rebellenangriff.
Kiew. Die Kirchen in der Ukraine haben den Raketenangriff prorussischer Rebellen auf die südostukrainische Hafenstadt Mariupol scharf verurteilt. Die römisch-katholischen Bischöfe des Landes bezeichneten den Angriff in einer unmittelbar veröffentlichten Erklärung als barbarischen Akt. Kein politisches Ziel rechtfertige das Töten unschuldiger Menschen. Die Bischöfe beteten für die 30 getöteten Zivilisten, die rund 100 Verletzten und ihre Angehörigen. Insgesamt kamen bei den Kämpfen zwischen ukrainischen Regierungstruppen und Separatisten laut Schätzungen der Vereinten Nationen seit April inzwischen mehr als 5000 Menschen ums Leben.
Gedenkjahr beschlossen. Polens Parlament würdigt Johannes Paul II.
Polens Parlament hat 2015 zum Gedenkjahr für Papst Johannes Paul II. Ausgerufen. Anlass ist der 10. Todestag des aus Polen stammenden einstigen Oberhaupts der katholischen Kirche am 2. April. In dem Beschluss des polnischen Sejm wird der enorme Einsatz von Johannes Paul II. Für die Wiedererstehung eines unabhängigen polnischen Staates 1989 nach dem kommunistischen Regime hervorgehoben und gewürdigt. Abgeordnete verwiesen außerdem darauf, dass sich der im April 2014 heilig gesprochene Papst für die Würde und die Rechte aller Menschen stark gemacht habe.
Vereinte Anstrengungen. 2000 pastorale Projekte durchgeführt.
Freising. Zum 20. Mal fand kürzlich das Jahrestreffen der katholischen Osteuropa-Hilfswerke aus Deutschland, Polen und den USA statt, darunter das internationale katholische Hilfswerk Kirche in Not und Renovabis, die Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken. In diesem Jahr hatte Renovabis dazu auf den Freisinger Domberg eingeladen. Die Hilfswerke haben im Jahr 2014 insgesamt weit mehr als 2000 kirchlich-pastorale und sozial-karitative Projekte mit Partnern im osteuropäischen Raum durchgeführt. Vertreter dieser Initiativen treffen sich einmal im Jahr, um ihre Hilfsprogramme zu koordinieren und über die aktuelle Lage von Kirche und Gesellschaften in den verschiedenen Ländern des ehemaligen Ostblocks zu diskutieren.
Treffen in Hamburg. Westliche und östliche Christen kommen zusammen.
Hamburg. Der Freundeskreis orthodoxer, katholischer und evangelischer Christen, Philoxenia, trifft sich vom 20. bis 22. Februar zu einer weiteren ökumenischen Begegnung in Kloster Nützschau. Im Mittelpunkt der Tagung stehen die russisch-orthodoxen Gemeinden von Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein. In weiteren Vorträgen werde es um Klöster in Russland, um Ikonografie sowie die Situation der Flüchtlinge und der Flüchtlingshilfe in Syrien und im Irak gehen. Der Freundeskreis zur Begegnung von Christen in westlicher und östlicher Tradition, Philoxenia, wurde bereits 1966 gegründet. Mehrfach im Jahr finden Treffen statt mit dem Ziel, die Geschichte und heutige Situation der orthodoxen und altorientalischen Gemeinden kennenzulernen und Freundschaften zu entwickeln. Dabei steht nach Angaben des Kreises das Miterleben der verschiedenartigen Gottesdienste sowie der theologische und geistige Austausch im Mittelpunkt.
Ansporn für Journalisten. Recherchepreis Osteuropa.
Freising, Berlin. Zum zweiten Mal haben das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis und Brot für die Welt in Kooperation mit dem Journalistennetzwerk N-Ost den Recherchepreis Osteuropa ausgeschrieben. Mit dem Preis möchten die beiden Hilfswerke die fundierte Berichterstattung zu osteuropäischen Themen stärken. Die Ausschreibung richtet sich an Printjournalisten und Journalisten, die in deutschsprachigen Medien veröffentlichen. Gefördert wird ihre Recherche zu einer Reportage aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa, die den Umgang mit gesellschaftlichen Umbrüchen oder die Lebensumstände von Randgruppen thematisieren. Dieser Preis ist mit bis zu 7.000 Euro dotiert. Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet eine fünfköpfige Jury aus renommierten Journalisten. Die Auszeichnung wird im Herbst im Rahmen der Verleihung des N-Ost-Reportagepreises in Berlin vergeben.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio weltweit, zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Mazedonien ist ein multiethnisches und multireligiöses Land und sie hat dort als Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung dort in Mazedonien gewohnt und gelebt und gearbeitet. Und dort konnte sie dann die Gesellschaft auch kennenlernen und ganz besonders in einer multireligiösen Bevölkerung den interreligiösen Dialog stärken. Was sie genau dort tat, das erzählt sie uns am besten jetzt selbst. Begrüße Anja Cimek von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin am Telefon. Guten Tag, Frau Cimek.
Guten Tag, Herr Knopf.
Frau Cimek, was machen Sie jetzt? Sie waren vorher bei der Konrad-Adenauer-Stiftung im Auslandsbüro in Mazedonien. Was machen Sie jetzt?
Ich bin weiterhin bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin vom Ausland ins Inland gewechselt und arbeite jetzt im Team Europa als Länderreferentin und betreue nach wie vor die Länder des westlichen Balkans, sodass meine alten Einsatzländer Mazedonien und Kosovo auch mit dazugehören.
Genau. Welche Eindrücke konnten Sie in der Zeit, in der Sie in Mazedonien wohnten, von diesem Land sammeln?
Oh, das waren sehr vielfältige Eindrücke und ich muss Ihnen sagen, es kamen jeden Tag neue hinzu. Und immer wenn ich dachte, jetzt weiß ich, wie die Dinge laufen und jetzt habe ich einen Einblick, dann kam alles doch ganz anders, als ich dachte. Also man erlebt auf dem Balkan jeden Tag etwas Neues und die Konstellationen können jeden Tag anders werden. Also es war sehr, sehr spannend. Aber gerade auch der interreligiöse Dialog ist ein sehr komplizierter Bereich. In Mazedonien leben also unterschiedliche ethnische Gruppen.
Ja.
Und die Mehrheit ist eben christlich-orthodox geprägt. Das sind die sogenannten ethnischen Mazedonier. Die sind ungefähr, man sagt, 65% gehören eben dem christlich-orthodoxen, der christlich-orthodoxen Kirche an. Das sind ungefähr 25% eben Muslime. Das sind hauptsächlich Albaner in Mazedonien. Und darüber hinaus gibt es eben eine kleine Gruppe Katholiken, eine kleine Gruppe Protestanten und eben eine kleine jüdische Gemeinde. Und mit den 5 staatlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften habe ich für die Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet.
Welche Bedeutung kommt denn dem interreligiösen Dialog in diesem Land zu?
Der interreligiöse Dialog ist eben für die Stabilität und für den demokratischen Prozess in Mazedonien enorm wichtig. Also die Gesellschaft ist geprägt von einer tiefen Segregation, von ethnischen Spannungen und die eben diese verschiedenen Gruppen, die im Land leben, das heißt also die meisten Spannungen treten auf zwischen den christlich-orthodoxen und albanischen Bevölkerungsteilen. Daher kann man sagen, dass dieser interreligiöse Dialog doch für die Stabilität des Landes von sehr großer Bedeutung ist. Es gab ja in Mazedonien im Jahr 2001 einen Konflikt zwischen den Ethnien und der wurde beigelegt mit dem sogenannten Ohrida-Rahmenabkommen, das eben seitdem regelt die Beteiligung der Ethnien, insbesondere auch der Albaner, an den politischen Prozessen im Land. Und das hat natürlich auch wiederum Auswirkungen auf das gesamte Zusammenleben. Aber das hat damals, in 2001, als das Land eben am Rand eines Bürgerkrieges stand, hat dieses Rahmenabkommen die Situation wieder befriedet. Mhm. Aber ich habe dann in den 4 Jahren doch erkannt, dass die Situation nicht besser geworden ist. Also ich hatte schon das Gefühl, man lebt nebeneinander her. Und insofern war eben die Arbeit, die ich dort für die Konrad-Adenauer-Stiftung mit den Religionsgemeinschaften gemacht habe, besonders wichtig. Also man muss dazu sagen, die Adenauer-Stiftung war, seitdem sie in Mazedonien ist, hat sich immer auch nicht nur jetzt um die klassischen Felder unserer Arbeit, politische Bildung, europäischer Integrationsprozess und eben insbesondere auch die Arbeit mit jungen Menschen, mit Stipendiaten, wir haben ein großes Stipendiatennetzwerk gewidmet, sondern eben ganz explizit diesem interreligiösen Dialog.
Sagen Sie mir mal kurz, welches Projekt Sie beispielsweise umgesetzt haben, um die Kommunikation zwischen den Religionsgemeinschaften zu fördern.
Ja, wir haben im Jahr 2011 ein EU-kofinanziertes Projekt durchgeführt, das heißt also die von europäischer Seite. Die Europäische Union hat zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung ein Projekt gemacht. Da ging es um das bessere Verständnis der Religionsgemeinschaften einmal untereinander, aber in Verbindung mit den Medien. Also wir haben festgestellt, zusammen mit dem Partner, mit dem mazedonischen Partner Institute for Democracy, Societas Civilis, dass es einmal auf der einen Seite das mangelnde Verständnis der Kirchen- und Religionsgemeinschaften untereinander gibt und auf der anderen Seite aber auch die Medien, die auch ihre Probleme haben in Mazedonien, aber auch nichts über die Religionsgemeinschaften im Land wissen.
Mhm.
Und dann haben wir innerhalb unseres Projektes, das leider auf ein Jahr nur begrenzt war mit der EU-Kofinanzierung, wir haben Trainings durchgeführt, ganz praktische Trainings, einmal für die Mitglieder der Kirchen und der Religionsgemeinschaften und dann wiederum auch Trainings für die Medienvertreter, also das waren Journalisten, das waren Verleger, wo wir eben versucht haben, Informationen über die jeweils andere Gruppe zu geben,
mhm,
mit jeweils Experten. Dann haben wir also für jede Gruppe extra Workshops durchgeführt, dann haben wir sie aber auch zusammengebracht. Und das war natürlich dann die besondere Herausforderung, gemeinsame Workshops zu machen,
mhm,
eben wo wir sagen, sie bekommen Informationen über die jeweilige Kirche, über die Religion. Sie bekommen aber auch Informationen darüber, wie die Medien arbeiten, welche Informationen die Medien arbeiten. Hintergrund war, dass es eben bestimmte Situationen gab in Mazedonien, wo man gerne über Feiertage, über Vorkommnisse, über Konfliktsituationen berichten wollte, aber man wusste nicht, wie man das vernünftig macht, wie das aufgegriffen wird. Es fehlte ein Hintergrund. Und in diesem Zusammenhang haben sich dann unsere Projekte, unsere Seminare entwickelt.
Ich habe auch gehört, dass Sie Videos haben produzieren lassen. Sie haben
Videos
produzieren
genau.
lassen zur Förderung der religiösen Toleranz.
Ja, das war zum Beispiel ein kleines Video, was wir in Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften gemacht haben. Das zeigte Basketballspielen, die Jugendliche, die sich so nacheinander zum Basketballspielen abholen. Man muss dazu wissen, Basketball ist eine der populärsten Sportarten in Mazedonien und wir haben uns überlegt, eben in Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften, wie können wir das miteinander propagieren mit einem kleinen Video. Und da haben wir uns diese basketballspielenden Jugendlichen ausgesucht, weil wir gedacht haben, das ist bei allen populär, in allen Bevölkerungsschichten, egal ob es ethnische Mazedonier sind oder Albaner, Basketball spielen alle gerne. Und mit diesem Video haben wir versucht, ein bisschen die Toleranz zu fördern oder dafür zu werben, Mensch, nur zusammen, wenn ihr zusammenspielt, seid ihr auch stark.
Ja.
Das war ein Projekt. Dann haben wir sogenannte Study Visits gemacht. Also wir haben mit Jugendlichen religiöse Objekte, Kirchen, Moscheen im Land besucht, haben das jeweils mit Religionswissenschaftler aus der jeweiligen Gruppe, aus der jeweiligen Kirche und Religionsgemeinschaft begleitet, denen die Jugendlichen dann Fragen stellen konnten und mit ihnen diskutieren konnten.
Ich danke Ihnen, Anja Cimek von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Sie hat in Mazedonien gelebt, gewohnt und hat dort dazu beigetragen, dass die einzelnen Religionsgemeinschaften sich näher kennenlernen. Ich danke Ihnen, Frau Cimek. Zweite Stunde Domradio weltweit mit Renovabis. Mazedonien steht im Mittelpunkt dieser Weltweit-Sendung. Wussten Sie eigentlich, dass die selige Mutter Teresa beispielsweise aus diesem Land kommt? Wir stellen Ihnen gleich die Wurzeln der Tochter des Landes vor und informieren Sie über ein großes Bauprojekt in Skopje. Am Mikrofon ist Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Auch in dieser Stunde sprechen wir über Mazedonien und wenn wir von diesem Land sprechen, kommen wir an einer großen Dame nicht vorbei, nämlich an der seligen Mutter Teresa. Sie stammt nämlich aus Mazedonien und hat dort bekanntlich ihre Wurzeln. Auf ihre Spuren hat sich Stefan Kube begeben. Er ist Chefredakteur der Fachzeitschrift Religion und Gesellschaft in Ost und West vom Ökumenischen Forum für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West. Man nennt das abgekürzt Institut G2W in Zürich in der Schweiz. Das Anliegen von G2W ist es, den Dialog zwischen Ost und West zu fördern, sowie für sozial benachteiligte Gruppen und Personen in Osteuropa einzutreten. Stefan Kube habe ich jetzt am Telefon. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Herr Knopp.
Herr Kube, den Dialog zwischen Ost und West zu fördern, sowie für sozial benachteiligte Gruppen und Personen in Osteuropa einzutreten. Ich zitiere da jetzt G2W. Das ist ja nicht nur das Leitwort von G2W, sondern auch von Renovabis. Arbeiten Sie irgendwie zusammen?
Wir arbeiten häufig zusammen, indem wir uns austauschen, fachlich, manchmal auch gegenseitig Autorentipps geben oder natürlich manchmal auch, wie jetzt, Interviews gegenseitig verabreden.
Wenn ich Sie frage als Kirchenexperte, was fällt Ihnen zum Stichwort Makedonien oder Mazedonien ein?
Ja, natürlich die berühmteste Tochter des Landes, Mutter Teresa, die aus Mazedonien stammt und natürlich auch das weltbekannte Städtchen Ohrid am Ohridsee, was wunderschön gelegen ist.
Haben Sie selbst schon Mazedonien besucht?
Ich habe selbst schon Mazedonien besucht, Ohrid, die erwähnte Stadt, Skopje, die Hauptstadt, dass ich einmal so von Norden nach Süden ins Land gereist bin.
Wie ist Ihr Eindruck von diesem Land?
Es ist landschaftlich ein sehr schönes Land. Natürlich merkt man auch, dass es noch auf dem Weg in die EU ist. Es ist relativ häufig auch ein sehr viel ärmeres Land, als wir es im Westen gewohnt sind. Aber ich würde sagen, es hat doch eine gute Richtung Westen eingeschlagen.
Sie haben sich mit einer wichtigen Person dieses Landes befasst, nämlich des Landes Mazedonien oder Makedonien, wie viele auch sagen, nämlich mit der seligen Mutter Teresa. Sie stammt ja aus Skopje. Wie war denn dort Ihre Kindheit?
Ja, also Mutter Teresa ist am 26. August 1910 geboren in Skopje. Heute heißt die Hauptstadt so. Damals hieß sie noch Üsküp, weil Skopje damals Bestandteil des Osmanischen Reiches gewesen ist. Und auch der Geburtsname von Mutter Teresa war ein anderer. Sie wurde geboren unter dem bürgerlichen Namen Gonja Bojaciu. Also man merkt, in einer albanischen Familie. Heute gibt es in Skopje sowohl Albaner wie slawischsprachige Makedonen. Und Mutter Teresa ist in diesem multikulturellen, multireligiösen Skopje bzw. damals Üsküp geboren worden, in einer wohlhabenden Händler-Kaufmannsfamilie. Ihr Vater war Kaufmann, kam ursprünglich aus Prizren in Kosovo. Und ihre ersten Lebensjahre hat Mutter Teresa in Skopje verbracht, ist dann dort auch in die katholische Grundschule gegangen. Und ist natürlich, glaube ich, da auch schon sehr geprägt worden durch dieses multireligiöse, multikulturelle Umfeld.
Was genau war denn dann für Mutter Teresa der genaue Beweggrund, um so ein spirituelles Leben, wie sie es später dann geführt hat, dann auch zu führen? War das diese kindliche Prägung schon?
Also es gibt natürlich Hinweise in der kindlichen Prägung, dass sie hatte auch anfänglich eine körperliche Behinderung, einen Klumpfuß, was man auch aus Quellen einfach weiß, dass sie in ihrer frühen Kindheit an einer Lungenkrankheit litt. Man vermutet, dass es vielleicht Tuberkulose gewesen sein könnte, denn man muss sich vorstellen, Skopje liegt in einem Talkessel. Das war damals, ist immer noch relativ heiß im Sommer und sehr kalt im Winter, aber damals mit den hygienischen Bedingungen war halt die Tuberkulose relativ weit verbreitet. Das heißt, sie wird auch in ihrer Kindheit schon mit Krankheit konfrontiert gewesen sein, mit Tod. Das kann natürlich auch einen Ausschlag nachher mitgegeben haben für ihr späteres Wirken in Indien. Man weiß, dass sie auch in ihrer Jugend schon sehr religiös gewesen ist. Bereits mit 12 Jahren, so wird überliefert, hat sie den Wunsch geäußert, Nonne zu werden. Und mit 18 Jahren hat sie sich schon den Loreto-Schwestern angeschlossen und ist dann nach Indien aufgebrochen. Also man merkt auch da, dass sie auch in ihrer Kindheit hat sie sehr nahe, oder ihr Wohnhaus lag sehr nahe, auch in diesem katholischen Viertel, nahe der katholischen Kathedrale in Skopje. Und es ist überliefert, dass sie relativ häufig auch zur Kirche an religiösen Aktivitäten teilgenommen hat.
Ist sie denn im Laufe ihres Lebens nochmal nach Mazedonien zurückgekehrt?
Genau, 1970 kehrte sie noch einmal nach Skopje zurück und es ist halt immer auch von ihr überliefert, dieser Spruch. Also 1970 muss ich vorstellen, sie ist 1929 nach Indien aufgebrochen. Das sind über 40 Jahre, dass sie nicht in Skopje gewesen ist, erst 1970 wieder. Und dann hat sie da auch sinngemäß gesagt, also es ist ja immer noch ihr Skopje, auch wenn sich vieles verändert hat. Und vieles verändert, vor allem das große Erdbeben 1963. Also war natürlich ein Neubau von Skopje, aber trotzdem, das ist überliefert, immer diese Verbundenheit von Mutter Teresa nach Skopje, dass sich auch darüber erkundigt hat, wie es ihrer Stadt geht.
Das heißt, von diesem sozialistischen Skopje hat sie wenig mitbekommen.
Also im Aufbau befindet sich 1963 dieses große Erdbeben und danach wurde es ja mit dem japanischen Architekten Kenzo Tange großteils wieder neu aufgebaut. Und ich denke, 1970 war das immer noch im Prozess dieser Wiederaufbau von Skopje. Sie dürfte auch da schon bestimmte Entwicklungen doch noch mitbekommen haben.
Was genau erinnert denn heute in dieser Stadt an Mutter Teresa oder auch in diesem Land?
Ja, eine ganze Reihe. Es wurde 2009 in Skopje ein Erinnerungshaus, das sogenannte Mutter-Teresa-Haus, gebaut. Was architektonisch auch ganz interessant ist, weil es verbindet Elemente eines alten makedonischen Bürgerhauses, also dieses osmanischen Stils, mit einer Kapelle und mit indischen Bauelementen. Also man wollte halt in der Architektur schon diese Verbundenheit der Herkunft Skopje, Mazedonien, mit dem weltweiten Wirken von Mutter Teresa in Indien widerspiegeln. Mhm. Und neben diesem Begegnungshaus gibt es auch dann noch eine Bronzestatue von ihr und an der Stelle ihres ursprünglichen Geburtshauses erinnert ein Gedenkstein an die Geburt von Mutter Teresa. Und auch der Staat Mazedonien bemüht sich natürlich auch mit dem Erbe von Mutter Teresa Werbung zu machen oder an sie zu denken. So wurde 2008 von der Mazedonischen Akademie der Wissenschaften und Künste der Mutter Teresa Preis ausgeschrieben. Also merkt man auch, die Stadt Skopje versucht, die Verbindung zu halten zu Mutter Teresa.
Und Sie schreiben über Mutter Teresa im aktuellen Heft OWEB Ost-West Perspektiven, das ja auch von Renovabis herausgegeben wird. Da wird über Mazedonien dann auch geschrieben, also dieses ganze Heft handelt von Mazedonien und Sie haben da einen Beitrag gemacht über Mutter Teresa.
Genau, aber nur einen kleinen Kasten, dass man einfach das auch so ein bisschen präsent, dass Mutter Teresa aus Mazedonien kommt.
Da haben wir eine Menge gelernt. Ich danke Ihnen, Stefan Kube, Chefredakteur der Fachzeitschrift Religion und Gesellschaft in Ost und West des Ökumenischen Forums für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West, nämlich dem Institut G2W in Zürich. Ich danke Ihnen, Herr Kube, und einen schönen Tag in die Schweiz. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Die Hauptstadt von Mazedonien, Skopje, erlebt einen regelrechten Bauboom. Die Stadt erhält unter dem Projektnamen Skopje 2014 ein neues Antlitz mit neuen Gebäuden und Fassaden, mit Skulpturen. Ja, und dadurch soll die mazedonische Nationalität hervorgehoben werden. Dazu begrüße ich jetzt den Historiker Professor Ulf Brunnbauer von der Universität Regensburg am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Professor Brunnbauer. Wie sieht denn die neue Hauptstadt jetzt aus?
Nun, über Geschmack lässt sich bekanntlich schlecht streiten. In jedem Fall sieht die neue Hauptstadt deutlich anders aus, als Skopje bis ungefähr vor 5 Jahren ausgesehen hat. Rund 20 zum Teil doch recht große für die Standards der makedonischen Hauptstadt neue Gebäude im Stadtzentrum errichtet wurden, primär für Ministerien und andere staatliche Einrichtungen, aber auch einige Kultureinrichtungen wie ein Museum und das Nationalarchiv. Und das wird auch noch weiter geschmückt durch rund 40 Denkmäler, die diversen Persönlichkeiten, die als Heroen der makedonischen Geschichte angesehen werden, gewidmet sind. Den Baustil kann man als kitschig bezeichnen, als eine schlechte Kopie neoklassizistischer Vorbilder, wie man sie aus dem 19. Jahrhundert aus europäischen Hauptstädten kennt.
Mhm. Kritiker nennen nämlich Skopje 2014 geschmacklos. Stimmt das?
Nun ja, wie gesagt, Geschmack ist eine sehr relative Kategorie, aber ich denke, es würde vermutlich tatsächlich unseren Geschmack nicht so recht treffen. Mhm. Wären wir jetzt Zeitgenossen des frühen 19. Jahrhunderts, fänden wir das vielleicht ganz interessant und auch in die Zeit passend. Heute erscheint es aber aus der Zeit gefallen und abgesehen davon, dass der Stil als solcher schon nicht mehr wirklich passt, ist die Bauqualität auch wirklich schlecht und die ästhetische Qualität ist um es euphemistisch zu sagen, bescheiden.
Warum ist denn dieses neue Stadtbild von Skopje so problematisch?
Da kann man verschiedene Gründe anführen. Ein erster ganz banaler Grund ist der, dass dieses Projekt ja nicht unerhebliche Mittel verschlingt. Niemand weiß genau, wie viel es kostet. Die Regierung sprach einmal von 80 Millionen Euro und die makedonische Regierung steht hinter dem Projekt und finanziert das. Auch wenn auch aus Quellen, die man nicht so wirklich kennt, Kritiker rechnen aber mit Baukosten von ungefähr 500 Millionen Euro. Und die wären in Makedonien, das ja zu den ärmsten Ländern Europas gehört, mit über 30% Arbeitslosigkeit wahrscheinlich anders besser angelegt. Zum Beispiel hätte man ja in die Infrastruktur die Fehler Orten im Land noch so unzureichend ist, investieren können. Also das ist schon mal ein Punkt, den man kritisch anmerken kann. Und der zweite kritische Punkt ist der, dass es sich hier um ein nationalistisches Bauprojekt handelt, das das Stadtzentrum der Hauptstadt völlig umgestaltet, ja verschandelt und das sich einerseits ganz klar gegen die albanische Minderheit im Land richtet und andererseits auch eine Botschaft nach außen und zwar insbesondere nach Griechenland senden soll, in der Art, dass die Makedonier, Makedoniens eben das antike makedonische Erbe für sich beanspruchen. Alexander der Große und dessen Vater, die auch mit Denkmälern hier verehrt werden, die sollen eben aus makedonischer Perspektive als Anhänger der heutigen Makedonier gelten und nichts mit den Griechen zu tun haben. Das Problem der Makedonier ist aus ihrer Perspektive, dass im Unterschied zu ihren Nachbarn sie keine ruhmreiche antike Vergangenheit vorzuweisen hatten bis dato und die versuchen sie jetzt zu erfinden, unter anderem eben durch diesen eigenartigen Baustil, der hier zur Anwendung kommt in Skopje.
Sie sprechen in dem neuen Ost-West-Magazin, kurz OWEB genannt, das wird ja auch von Renovabis herausgegeben, von einem nationalistischen Disneyland, das die Mazedonier da geschaffen haben. Ist dieser Kitsch denn Ausdruck für Unsicherheit?
In jedem Fall. Also eine Nation, die sich ihrer selbst sicher ist und deren nationale Identität völlig konsolidiert ist, muss sich nicht mehr eines solchen Exzesses hingeben. Zumal würde eine Nation, die sich ihrer selbst sicher ist, auch Angriffe von außen auf diese Identität mit etwas mehr Souveränität auch wegstecken oder einfach ignorieren. Und die Makedonier oder zumindest die Regierung ist dazu offensichtlich nicht imstande. Griechenland anerkennt ja Makedonien nicht unter diesem Namen und stellt somit tatsächlich einen wesentlichen Bestandteil der nationalen Identität der Makedonier, nämlich den Namen ihres Staates, in Frage. Und darauf reagiert jetzt die makedonische Regierung mit diesem Projekt, aber sie reagiert eben in einer Art und Weise, die man fast als etwas infantil bezeichnen könnte und die natürlich auch Gegenreaktionen dann von Seiten Griechenlands auch provoziert und diese Provokation auch bewusst in Kauf nimmt.
Aber die Albaner und die Bulgaren finden dieses Projekt auch nicht so klasse.
Nein, das findet niemand so klasse, außer die Regierung und wohl doch auch ein Teil der ethnischen Makedonier. Die Albaner, die ja je nach Schätzung zwischen einem Viertel und einem Drittel der Gesamtbevölkerung Makedoniens ausmachen, die fühlen sich von diesem Projekt völlig ausgeschlossen, denn das Projekt ist ein ganz klar ethnisch konnotiertes. Es werden hier die ethnischen Makedonier hochgepriesen und die Bulgaren wiederum finden es eine Provokation, dass die Makedonier hier vor allem Personen und Ereignisse aus der mittelalterlichen Geschichte, die die Bulgaren als Teil ihrer eigenen nationalen Geschichte ansehen, hier in ein makedonisches Narrativ integrieren.
Wissen Sie irgendetwas über die Position der Kirchen des Landes zu Skopje 2014? 14?
Naja, die makedonisch-orthodoxe Kirche, die ist natürlich ganz auf der Seite der makedonischen Regierung, die ja von einer konservativen und sich selbst auch so religiös verankert verstehenden Partei getragen wird. Und wie viele andere, also die meisten orthodoxen Nationalkirchen, befindet sich die makedonisch-orthodoxe Kirche auch in einer sehr engen Beziehung, ja, man könnte sagen Abhängigkeit vom Staat, was auch damit zu tun hat, dass die makedonisch-orthodoxe Kirche von den anderen großen Orthodoxien auch nicht anerkannt wird, weil sie sich in einem wohl dogmatischen oder dem kanonischen Recht nicht ganz adäquaten Prozess vor 50 Jahren von der serbischen Orthodoxie losgesagt hat.
Was macht man mit diesem neuen Skopje? Abreißen und nochmal neu aufbauen? Oder?
Naja, abreißen ist wahrscheinlich jetzt keine Option.
Eben.
Nun ja, also grundsätzlich wäre natürlich ein Abtragen und nicht Neubauen oder ein Rückbau eigentlich das Beste, weil Skopje an und für sich eine architektonisch nicht uninteressante Stadt war und sie wird jetzt nicht schöner durch dieses Vorhaben. Aber das ist jetzt keine Option, nicht zuletzt deshalb, weil die Regierung, die eben seit 2006 an der Macht ist, auch zunehmend autokratisch regiert, die Opposition verfolgt, jetzt mittlerweile sogar schon den Oppositionschef dann auch gerichtlich verfolgen lässt und daher wohl noch einige Zeit regieren wird. Und man kann nur hoffen, dass sie nicht noch auf weitere so großartige und bizarre Ideen kommen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Der Historiker Professor Ulf Brunnenbauer von der Universität Regensburg über Skopje 2014, Näheres dazu im kommenden Ost-West-Magazin, kurz OWEB genannt, herausgegeben von Renovabis. Dankeschön, Herr Professor Brunnenbauer. Domradio weltweit zusammen mit Renovabis. Bevor wir gleich über die beiden Patrone Europas, Kyrill und Method, sprechen, können Sie wie immer das Renovabis-Projekt des Monats bespenden. Gleich stellen wir es Ihnen vor. Am Mikrofon ist Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Diesmal stellen wir das Projekt des Monats in Weißrussland vor. Simon Corbella von Renovabis, was geschieht dort?
In Weißrussland ist es so, dass die Verhältnisse sich in den vergangenen Jahren extrem zugespitzt haben. Also es ist ein Land, in dem von 2013 bis 2014 zum Beispiel die Reallöhne um über 10% gesunken sind. Und das hat einfach die Schere von Arm und Reich extrem auseinanderklaffen lassen. Und gerade für die sozial Schwächeren, da hat der Anteil der Armut extrem zugenommen. Und es ist mittlerweile auch so, dass quasi schon mit einer Arbeitsstelle es oft schwierig ist, eine Familie zu ernähren. Aber für Menschen, die dann keine Arbeit haben in so einer Situation, für alte, kranke oder behinderte Menschen, ist es noch viel dramatischer, weil einfach die staatlichen Unterstützungen weit unter dem Existenzminimum liegen. Einer dieser Brennpunkte, um den es heute geht, ist eben ganz im Westen von Weißrussland, die Stadt Grodno. Und hier hat die Caritas in Zusammenarbeit mit den Schwestern der Heiligen Familie von Nazareth eine Suppenküche eingerichtet, die vorwiegend für Obdachlose, für Rentner, aber auch für ehemalige Strafgefangene ist, bei denen einfach die Resozialisierung nicht geglückt ist. Es ist so, dass es sich vor allem im Winter die Situation dort sehr zuspitzt, weil die eisigen Temperaturen draußen, und es ist tatsächlich so, dass die Mitarbeiter vor Ort berichten, dass in Grodno immer noch Menschen vor Hunger und Kälte sterben. In die Suppenküche kommen täglich bis zu 350 Frauen und Männer und brauchen dort einfach eine warme Mahlzeit und kriegen eben auch einen Platz, wo sie sich aufwärmen können, wo sie mal kurz zur Ruhe kommen können. Für die Schwestern und Mitarbeiter ist dabei klar, das berichten sie uns auch, dass die Suppenküche wirklich für viele Menschen der letzte Ort oder die letzte Möglichkeit zum Überleben ist. Es ist dennoch so, dass für die Schwestern dieser Ort und diese Suppenküche nicht ausschließlich zur Versorgung mit Essen gesehen wird, sondern sie berichten eben auch ganz viel, dass die Menschen dort ein Gegenüber, einen Gesprächspartner suchen. Manche suchen jemanden, dem sie ihre Situation erklären können. Teilweise sind Menschen dabei, was wir jetzt gehört haben, die haben ihr Leben lang gearbeitet und die Rente reicht jetzt einfach überhaupt nicht mehr aus. Die sind dann oft verschämt oder auch verbittert über die Situation, und da hilft es ihnen ganz stark, einfach auch drüber zu sprechen, und das ist eben auch ein Anliegen der Schwestern in diesem Sinne für die Menschen, die dahin kommen, da zu sein. Diese Hilfe und dieser Einsatz der Mitarbeiter und der Schwestern dort haben uns von Renovabis beeindruckt, und wir unterstützen dieses Projekt wirklich gerne. Und es ist gerade auch in diesem Jahr, wo wir uns den Aufruf von Papst Franziskus zu Herzen genommen haben, eben, dass die Kirche an die Ränder gehen muss oder an die Ränder gehen soll, ist für uns die Unterstützung dieses Projekts einfach eine ganz klare Kursvorgabe, der wir folgen wollen, eben mit den Partnern gemeinsam für die Ärmsten und Schwächsten in den Gesellschaften im Osten Europas da zu sein.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Simon Corbella von Renovabis. Sie können ähnliche Projekte wie dieses der Suppenküche tatkräftig unterstützen, nämlich mit Ihrer Spende. Klicken Sie einfach auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie dann alles über die aktuellen Projekte und die Bankverbindung. Spenden Sie für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken. Und ich bedanke mich bei Simon Corbella von Renovabis. Vielen Dank. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. 2 Stunden haben wir über Mazedonien gesprochen. Jetzt widmen wir uns den beiden großen Slawenaposteln Kyrill und Methodius, die das Christentum im Osten Europas verbreiteten. Am kommenden Samstag, den 14. Februar, ist ihr gemeinsamer Gedenktag. Der Gedenktag für Kyrill und Methodius bzw. Method. Dr. Christoph Dahm von Renovabis, er arbeitet für die Redaktion von Ost-West-Perspektiven, das Magazin OWEB. Er arbeitet bei Renovabis und er kennt sich mit den beiden, mit Kyrill und Methodius, aus. Und ich begrüße ihn im Studio. Ich grüße Sie, Herr Dr. Dahm.
Ich grüße Sie, Herr Knopf.
Kyrill und Method, Sie werden von mehreren christlichen Kirchen ja verehrt. Was macht die beiden Heiligen denn so besonders?
Ja, wenn man allein schon mal die Gedenktage betrachtet, sie werden an sich wirklich ökumenisch verehrt, kann man sagen. Also selbst Anglikaner und auch die lutherischen Christen, unsere Mitbrüder, auch sie verehren sie natürlich, aber besonders die orthodoxen Christen und die katholischen. Der Grund, weshalb sie verehrt werden, sie haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt, sind ja beide im 9. Jahrhundert geboren, haben gewirkt, das Evangelium in Südosteuropa auf der Balkanhalbinsel zunächst verbreitet, und zwar zu einem Zeitpunkt, das ist ja ganz wichtig festzuhalten, wo es noch keine Trennung zwischen Ost und West gab. Insofern können sich also sowohl Katholiken als auch orthodoxe Christen auf sie berufen.
Und 1980 erhob Papst Johannes Paul II., der polnische Papst, die beiden dann zu sogenannten Patronen Europas. Was ist das für eine Funktion, beziehungsweise was bedeutet diese Ehre, Patronen Europas zu sein?
Nun, Patron von in dem Fall eines ganzen Kontinentes soll ja da ausdrücken, dass wir es hier mit Heiligen zu tun haben. Es sind ja insgesamt mittlerweile 6, die für die christliche Kultur und Tradition Europas ganz besonders wichtig sind, weil sie eine wesentliche Rolle gespielt haben in ihrer Tätigkeit für die Ausbreitung des Christentums, für die Verkündigung und auch das kulturelle Zusammenwachsen unter dem christlichen Gedanken. Und nicht nur eben zur Zeitpunkt, als sie gewirkt haben, sondern auch bis heute eben so etwas zu sagen haben in einem Europa, das ja nun wieder auch mehr unter Spaltungen und Problemen leidet. Wenn ich gerade mal nennen darf, Benedikt von Nursia, 1964 von Papst Paul VI. Als erster ernannt, das ist ganz klar, das ist unsere westliche katholische, römisch-katholische Tradition. Dann eben 1980, bezeichnenderweise von Johannes Paul II. Aus Polen, eben katholisch, hat diese beiden eben zu dem Zeitpunkt, als sie wirkten, eben christlichen, slawischen Apostel, Cyril und Methodius, dieses Brüderpaar, zu Aposteln Europas, zu Patronen Europas erhoben. Mhm. Und dann 1999, in 3 zusammen, auch von Johannes Paul II., die großen Ordensfrauen und Mystikerinnen Katharina von Siena, Birgitta von Schweden und natürlich Benedikta Acutis, also Edith Stein.
Wir haben ja in dieser Sendung ganz speziell über ein Land, das möglicherweise wenige kennen, nämlich Mazedonien, gesprochen. Und auch das mazedonische Volk beansprucht ja diese beiden Heiligen als große Wurzeln ihrer Nation. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ja, das ist jetzt, da geht es jetzt sehr auch so in Fragen von Tradition, Nationalbewusstsein und Geschichte zurück. Wir müssen da zunächst einfach die Fakten sprechen lassen, wie sie ausgelegt werden. Das ist eine andere Frage. Das Faktum ist, die beiden sind geboren in Thessaloniki, was natürlich heute in Griechenland liegt. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt ist das eine politische Einheit im Byzantinischen Reich, und bezeichnend ist eben auch wichtig, der Vater von beiden war sicher ein Grieche, die Mutter war slawischer Abkunft. Und im heutigen Nordgriechenland gibt es immer noch eine kleine makedonische Minderheit, und politisch und auch geografisch vor allem, das ist wichtig, nennt sich dieser Teil Griechenlands auch Nordgriechenland, eine eigene Provinz. Makedonien ist ein größerer geografischer Begriff, und die relativ kleine Republik Makedonien und Mazedonien, Vergleich 20.000 Quadratkilometer, ungefähr so groß wie Slowenien, ja, beansprucht insofern eben die beiden auch als geistige Väter, was ja nicht ganz verkehrt ist. Sie haben sicher auch in diesem Gebiet missioniert.
Das spricht ja für die beiden, dass die so verehrt werden, und der gemeinsame Gedenktag ist dann am kommenden Samstag, nämlich der 14. Februar.
Ja.
Wie wird er denn besonders in den Kirchen Osteuropas begangen?
Vielleicht dazu als Erwähnung, das ist jetzt der 14. Februar ist der Todestag von Kyrill, der jüngere von den beiden Brüdern, der immer an sich auch der bedeutendere war. Method, der ältere, steht immer ein bisschen im Schatten von ihm.
Ja.
Es gibt eigentlich keine Volksbräuche wie bei uns am 14. Februar, vor allem mit Valentin verbunden. Mhm. Es sind eigentlich die beiden Brüder, sagen wir es mal so, eher so akademisch im Hintergrund wichtig für die geistige Rolle. Es gibt also das eine oder andere Institut, auch relativ wenige Kirchen, aber auch Universitätsinstitute, zum Beispiel auch die Universität in Skopje, der Hauptstadt von Makedonien, die ist nach Kyrill und Metod benannt. Da ist das schon wichtig, aber Eingebräuche sind eigentlich nicht üblich für die beiden.
Sie haben eben gerade gesagt, dass Methodius so ein bisschen im Schatten stand von Kyrill. Warum ist das so? War der denn nicht so bedeutend?
Ja, es mag damit zusammenhängen. Cyril hat sicher eine große Bedeutung, weil er derjenige wohl gewesen ist, der diese Verschriftlichung in der slawischen Sprache dann gegründet hat. Und daher ist die Brücke zur sogenannten kyrillischen Schrift, wobei das nicht ganz korrekt ist. Cyril hat eine eigene Schrift geschaffen, die zum Teil auf griechischen Buchstaben beruht, aber zum Teil auch etwas anderes ist, um damit das Slawische, die liturgischen Texte in slawischer Sprache niederzulegen. Die sogenannte Glagolica, von Glagol als Slawisch, das heißt einfach Wort. Ungefähr 100 Jahre später wurde aus dieser Schrift in Verbindung mit dem griechischen Alphabet das, was wir heute kyrillisches Alphabet nennen. Mhm. Aber die Tradition ist einfach da und deshalb ist Kyrill auch der bekanntere von den beiden.
Welchen Bezug haben denn die Gläubigen heute noch zu den beiden?
Ja, wie ich schon eben sagte, es sind keine Volksheiligen im Sinne mit gewissen Bräuchen. Aber auf der anderen Seite, das Bewusstsein ist schon da, dass sie für die Slawen insgesamt, eben, obwohl sie ja eigentlich eben keine rein slawischen Apostel sind, sondern sind keine orthodoxen, sondern sind gesamtchristliche Patrone, wenn man so will, dass sie schon für die Slawen eine wichtige Rolle gespielt haben. Der ganz wichtige Punkt, der immer wieder genannt wird, dass sie ja tatsächlich auch die Liturgie in der Volkssprache damals praktizierten im 9. Jahrhundert, was tatsächlich auch vom Papst in Rom gestattet wurde. Und damit 1000 Jahre, bevor wir das erst nach dem Zweiten Vatikanum in der Liturgiesprache als Volkssprache erlebt haben. Das ist schon wichtig. Für die Bulgaren, also nochmal ein Beispiel zu nennen, Bulgaren sind Kyrill und Method Landespatrone. Und zum Beispiel in der Grab von Kyrill in Rom, er ist in St. Clemente beigesetzt. Das ist eine sehr schöne alte Kirche in der Nähe des Kolosseums. Das hat vor einiger Zeit der Patriarch von Bulgarien besucht. Das heißt, die kirchliche Tradition, in dem Fall eben die Ostkirche, ist also sehr groß und man ist sich sehr wohl dessen bewusst, dass man hier auf diese Patrone zurückgreifen kann.
Kommen die Patronen Europas, also Kyrill und Method, kommen die irgendwie in Renovabis-Projektarbeiten zum Tragen?
Ja, es gibt also das ein oder andere Projekt. Also wir werden natürlich Dinge an uns herangetragen werden. Das ist klar. Da spielt das auch eine Rolle. Also ein bedeutenderes Projekt, was ich vorstellen könnte, es ist bezeichnenderweise in Makedonien am Ochridsee gibt es ein Pastoral- und Bildungszentrum, das vor einigen Jahren eingerichtet worden ist. Mittlerweile sich auch sehr stark mit Betreuung von Behinderten beschäftigt. Und das ist den Heiligen, man beachtet den Namen, Benedikt, Kyrillius und Methodius geweiht.
Da kommen die beiden dann doch noch zum Einsatz.
Genau.
auch wenn sie schon lange nicht mehr unter uns weilen. Das war Dr. Christoph Dahm von Renovabis, der auch Redakteur vom Dienst für das Magazin OWEB ist, denn das kommende OWEB-Magazin beschäftigt sich mit Mazedonien. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Dahm. Das waren 2 Stunden Domradio weltweit mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Ich möchte Sie wie immer an dieser Stelle darauf hinweisen, denn wenn Sie für Menschen in Osteuropa spenden möchten, so können Sie dies bei Renovabis tun. Nähere Informationen finden Sie bei www.renovabis.de inklusive Bankverbindung und anderen wichtigen Daten. Die Menschen werden es Ihnen danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de. Und damit auf Wiederhören. Am Mikrofon war Bernd Knopp.